Hallo, herzlich willkommen bei Der letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Michael Lohmeier.
Ich bin Christine Meierhofer.
Und mein Name ist Theresa Wirth. Ja, und ich habe auch die ehrenvolle Aufgabe, euch heute ein Mitbringsel zu präsentieren. Ich habe es auch schon vorbereitet. Moment, es braucht ganz kurz zum Aufbau.
Also Theresa, ich beschreibe es ein bisschen.
Ja, sehr gut.
Du tischst uns jetzt quasi feinstes Wasser auf.
Nummer eins. Wo tische ich das auf?
In einem schönen Wasserglas.
Du sagst jetzt aber nicht, dass da wie viele Wasserflöhe drin sind.
Nein. So, also hier stehen jetzt zwei Gläser Wasser. Ich habe das aus zwei unterschiedlichen Flaschen eingefüllt. Meine Frage an euch, die erste Frage. Was glaubt ihr, wie unterscheiden sich diese zwei Gläser Wasser? Christine schaut genau.
Naja, eins kommt mir ein bisschen drüber vor.
Mhm. Gut erkannt, ja.
Ist da eines aus der Leitung und eines industriell abgefüllt?
Fast, bist schon recht nah dran. Das eine kommt wirklich aus der Leitung, also das klarere Wasser. Das andere ist nicht industriell abgefüllt. Das habe ich selbst vor einer Viertelstunde noch abgefüllt, wie ich wohin gefahren bin. Hast du einen Tipp?
Wo kannst du das abfüllen, wenn es nicht die Leitung
ist? Welches Gewässer ist denn nahe an unserer Redaktion hier im dritten Bezirk?
Ja, der Donaukanal. Ne?
Genau. Das ist Donaukanalwasser.
Okay.
Sollen wir das jetzt trinken?
Nein, keine Sorge, das müsst ihr nicht trinken. Wie ihr vielleicht wisst, ist die Wasserqualität im Donaukanal auch gar nicht so schlecht. Es ist nämlich eigentlich Donauwasser. Und jetzt kommt die zweite Frage. Wie viele Fischarten, glaubt ihr, gibt es im Donaukanal?
Ich würde glauben, ein paar Dutzend, also möglicherweise zwischen 50 und 100.
Okay.
Also wolltest du nur wissen, Fische, nicht Lebewesen?
Nein, nur Fischarten, genau.
Das könnte ein bisschen zu viel sein, aber...
Sag eine Zahl.
Nein, ich sag 50.
Okay, passt.
Ich sag weniger, 15.
Okay. Ja, ihr liegt beide daneben. Es ist nämlich die richtige Antwort, liegt ziemlich genau dazwischen. Es sind ungefähr 25 bis 30 Fischarten, je nach Quelle, die ich gefunden habe. Das sind typische Donaufische drinnen, wie zum Beispiel der Hecht, der Karpfen, Zander, Barbe, Barsch, Nase, Aal, Brachse, Laube oder Rotauge schwimmen im Donaukanal. Ja, mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es doch so viele Fischarten sind, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich viel ist oder wenig. Aber auf jeden Fall gibt es immer noch Fische in diesem Kanal, der ja jetzt nicht so naturnah und ökologisch intakt aussieht, weil es ist da ja,
genau, feindlich fürs Ableichen.
Ganz so. Genau. Ja. Aber eben der Donaukanal ist wie viele andere Seitenarme der Donau doch noch so ein Platz, wo die Fische gern zum Laichen hin schwimmen. Und es gibt auch jetzt durchaus einige Bemühungen, dass man das quasi auch erleichtert. Es gibt zum Beispiel Laichbürsten an einer bestimmten Stelle am Donaukanal, wo dann die Fische ihren Laich ablegen können. Und es gibt auch eine Fischaufstiegshilfe bei Nussdorf zum Beispiel. Warum rede ich jetzt über Fische im Donaukanal? Ist mir deswegen eingefallen, weil wir heute über Biodiversität reden und gerade die Fische eigentlich ein sehr guter Indikator dafür sind, wie gut es einem Fluss geht. Also je nachdem, also einerseits wie viele Arten da drin sind, aber auch wie viele Fische, also wie groß die Masse eigentlich wirklich ist. Ich habe jetzt keinen Vergleichswert, wie es früher war im Donaukanal, deswegen...
Wahrscheinlich besser.
Wahrscheinlich war es besser.
Ja, definitiv.
Theresa, das Stichwort ist schon gefallen, nämlich Biodiversität. Aktuell läuft in Cali in Kolumbien die Weltnaturkonferenz. Wir sprechen hier ein paar Tage, bevor der Podcast herauskommt. Das heißt, auch die Konferenz ist aktuell noch im Laufen und wir wissen eigentlich noch gar nicht, was dabei herausgekommen ist. Milo, vielleicht erzählst uns du mal, worum es da heuer geht eigentlich.
Ja, wobei, also so internationale Konferenzen, die sind ja irgendwie vorhersehbar, weil da sehr viele Dinge schon im Vorhinein als Entwurf vorliegen und dann nur noch Kleinigkeiten, Klammern entfernt werden oder wieder hineinkommen. Das heißt, ungefähr der Rahmen ist schon klar, was da herauskommen wird und herauskommen kann eigentlich.
Aber was ist das?
Es gibt ein paar wesentliche Punkte. Der eine ist das Geld. Wie immer ist das einer der Hauptdiskussionspunkte. Und der andere ganz wichtige Punkt ist die Unterschutzstellung von 30% der Landesfläche und der Meeresfläche. Wenn man das umlegt auf die ganze Welt, müsste da der Indische Ozean unter komplett unter Schutz stehen, nur um eine Größenordnung zu geben. Und Brasilien und Australien zusammen, die Fläche dieser beiden Länder würde dem Drittel entsprechen weltweit. Also da geht es schon um sehr, sehr große Gebiete.
Milo, vielleicht darf ich dich ganz kurz unterbrechen. Warum wollen die das überhaupt? Also worüber reden wir da eigentlich? Ja. Warum braucht es diese 30% unter Schutz gestellten Gebiete?
Diese 30% braucht es deswegen, weil die Biodiversität abnimmt. Sprich, es gibt immer weniger Arten. Und wenn wir von einem Artenrückgang sprechen, dann müssen wir auch davon sprechen, dass die Populationen selber immer schwächer werden und immer mehr abnehmen.
Dieser Zielwert von 30%, wo stehen wir denn da aktuell?
Das ist die Frage natürlich, was ist denn jetzt so ein geschütztes Gebiet? Also ab wann genügt es den Erfordernissen der Konferenz und den Regularien, die es da gibt in der Konferenz? Da gibt es momentan keine einheitliche Beurteilung. So eine grobe Schätzung kann man sagen, dass bei den Landgebieten in etwa die Hälfte von diesen 30% erreicht sind. Aber dann muss man dann wieder ganz genau hinschauen. Da gibt es zum Beispiel nur 5% insgesamt von den gemeldeten Gebieten sind in einer Art und Weise gemanagt, dass das wirklich auch nachvollziehbar ist. Also das ist eine einfache Frage, aber mit relativ großen Ungenauigkeiten bei der Antwort. Und das Grundproblem, ja, das Grundproblem auch, warum 1992 diese Biodiversitätskonvention beschlossen worden ist, ist eigentlich, dass die Menschheit auf Kosten der Natur lebt und damit, wie man mittlerweile sehr gut erforscht hat, sehr viele Ökosystemleistungen einschränkt. Also ich sage nur zwei Beispiele. Das ist die Wasserrückhaltefähigkeit von Auenlandschaften, von Flüssen, die einfach einen gewissen Platz haben. Zum einen und zum anderen die Bestäubungsfunktion von Insekten, die man im Übrigen schon in China zum Beispiel versucht hat zu ersetzen mit Robotern. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert.
Also ich glaube, was du jetzt beschrieben hast, nennt man ja im Allgemeinen auch die Biodiversitätskrise, der Verlust der Artenvielfalt, der eben einfach auch schon als genauso gravierend eingeschätzt wird, wie jetzt zum Beispiel die Klimakrise und auch damit zusammenhängt natürlich.
Und um noch einen von der Konferenz eine Frage zu beantworten, die ein bisschen im Raum steht, was kann denn herauskommen? Die Hauptpunkte, die diskutiert werden, sind erstens, wie viel Geld steht zur Verfügung, um Biodiversität finanzieren zu können, weil da reden wir oft über Außernutzungsstellung beziehungsweise andere Nutzung. Und die ist im momentanen wirtschaftlichen System teurer als das Vergiften. Das ist der eine Punkt. Und da reden wir von bis zu 200 Milliarden Dollar, die notwendig sind letztlich weltweit. Und der zweite Punkt, der immer wieder Thema war, ist und sein wird, sind die Rechte der Indigenen, die zwar quantitativ einen geringen Prozentsatz der Menschheit ausmachen, aber in etwa 80% der Biodiversität irgendwie weiterentwickeln und in diesen Regionen leben, wo die Biodiversität also wirklich stattfindet, ja. Also man schätzt so, dass zwischen 60% und 80% der Biodiversität zum Beispiel im Amazonas-Regenwald ist.
Dieser Verlust der Artenvielfalt, den wir aktuell erleben, also man spricht auch oft vom 6. großen Artensterben, da ist eigentlich unbestritten, dass daran das Zutun des Menschen schuld ist. Also unsere Art zu leben, unsere Art den Boden zu nutzen, unsere Art Fläche zu verbrauchen. Eine globale Bestandsaufnahme des Weltbiodiversitätsrats aus dem Jahr 2019 geht davon aus, dass 1 Million Arten bedroht sind. Und neuere Studien lassen sogar darauf schließen, dass eben das Artensterben, das wir bisher beobachtet haben, sich in den letzten Jahren nochmal vervielfacht und verschnellert hat. Klar ist auf jeden Fall, da sind sich alle Leute einig, die damit zu tun haben, dass der Verlust der Artenvielfalt ein großes Alarmsignal ist. Und das hat mir auch der Ökologe und Biodiversitätsforscher Franz Essel bestätigt.
Aus meiner Sicht, oder ich glaube auch aus Sicht der Wissenschaft generell, ist so ein rasantes Artensterben, wie wir es in Österreich, aber eben auch global erleben, ein Alarmsignal, eine Ampel, die auf Rot gestellt ist, weil sie uns anzeigt, dass es für viele Arten in Österreich oder auch in anderen Regionen kaum mehr geeignete, intakte Rückzugsregionen, Lebensräume, Refugien gibt. Und das betrifft nicht nur die Arten, das betrifft auch eine Art sehr speziell. Und diese Art ist Homo sapiens, also uns, unsere Gesellschaft. Denn wenn wir sind der Verursacher dieses Artenrückgangs, systematisch über die Grenzen der Natur leben, über die Grenzen des Planeten Erde, was wir derzeit leider tun, dann leben wir auf Pump. Das heißt, wir zerstören das Fundament, von dem wir essentiell auch leben. Da geht es um die Nahrungsmittelproduktion, Bestäuber, aber auch letztlich um intakte Böden, die auch die Voraussetzung sind für stabile Ernteerträge. Da gibt es auch klare Folgen für Hochwässer, Lawinen und andere Naturgefahren, das erleben wir auch in Österreich, die durch den Klimawandel verstärkt werden. Aber wenn die Böden geschädigt sind oder die Wälder geschädigt sind oder die Auen abgedämmt sind, dann fließt das Wasser, das vom Himmel fällt, eben relativ rasch dorthin, wo die Menschen wohnen, in die Siedlungen. Das ist einfach so. Und diese Liste ließe sich noch deutlich vervollständigen. Es ist zwar eine schleichende Krise, sie passiert nicht von heute auf morgen, aber sie verstärkt sich von Jahr zu Jahr, wenn keine angemessenen Gegenmaßnahmen gesetzt werden. Das erleben wir. Und die Folgen sind tatsächlich hautnah spürbar. Und je länger wir als Gesellschaft hier tatenlos zusehen, umso unangenehmer, umso gravierender wird es. Und daher ist es fahrlässig, dieses Alarmsignal, diese rote Ampel zu ignorieren.
Wir haben es gerade gehört, das Problem gibt es sowohl auf globaler Ebene als auch in Österreich. Ich habe gleich einmal nachgelesen, wie es eigentlich bezüglich jetzt dieser 30%-Quote in Österreich ausschaut und habe da gefunden, dass tatsächlich 29% des Bundesgebiets in Österreich schon naturschutzrechtlich geschützt sind. Das klingt ja ganz gut. Also wir sind quasi schon fast bei der Zielsetzung. Da fehlt nicht mehr viel, oder Theresa?
Ja, das klingt total super. Das ist leider eine Zahl, die ein bisschen täuscht, weil Schutz nicht gleich Schutz ist. Also erstens einmal muss man sagen, dass da ganz unterschiedliche Kategorien von Schutzgebieten reinfallen. Also es gibt ja zum Beispiel Wildnisgebiete, die wirklich ganz, ganz streng geschützt sind, wo eigentlich wenig Leute überhaupt rein dürfen. Dann gibt es Nationalparks. Da gibt es 6 davon in Österreich, die auch nur einen geringen Teil eigentlich von der Fläche Österreichs ausmachen.
Ja, weniger als 3%.
Genau. Ja. Dann gibt es Natura 2000-Gebiete. Da sollen eben auch Naturräume quasi langfristig geschützt werden in Europa. Da gibt es sogar 353 in Österreich und noch ein paar andere Kategorien. Aber das Problem ist eben auch, dass die oft nur auf dem Papier ausgewiesen sind. Also da wird quasi ein Gebiet gesagt, okay, das machen wir jetzt zum Natura 2000-Gebiet zum Beispiel. Es wird aber nicht umgesetzt, dass es dort auch wirklich die Natur intakt ist. Und da fehlen oft dann einfach auch finanzielle Ressourcen oder also man nimmt einfach zu wenig Geld und auch Personal in die Hand, dass man das auch wirksam gestaltet. Also de facto bräuchte es da auch ein bisschen den Willen der Politik.
Also genau, da gibt es in den Ländern bei den Natura 2000-Gebieten, da fehlt einfach der Wille der Länder.
Genau.
Und da hat es ja 30 Jahre lang Streitereien gegeben, die auch vom EuGH, also Europäischen Gerichtshof, ausgetragen worden sind.
Genau, also was der Milo da jetzt gesagt hat, ist eben, die EU hat schon mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich wegen dieser mangelhaften Umsetzung von Natura 2000-Gebieten gestartet. Aktuell läuft auch zumindest eines, glaube ich.
Genau, da geht es aber nicht mehr um die Flächen, sondern es geht um die Qualität, und das ist der entscheidende Punkt, die Qualität des Managements in dem Gebiet. Und es gibt viele Natura 2000-Gebiete, wo dieses Management mangelhaft bis gar nicht vorhanden ist.
Ja, und ein großes Problem, ein bisschen haben wir es eh schon angesprochen, ist eben auch dieser Föderalismus in Österreich.
Naturschutz ist Ländersache.
Naturschutz ist Ländersache, ganz genau. Und deswegen gibt es auch 9 verschiedene Naturschutzgesetze und auch andere, die Raumordnung, die ja auch in die Natur eingreift, das Jagdrecht und so weiter, werden von den Ländern gemacht und schauen deswegen auch unterschiedlich aus, was die Umsetzung natürlich noch einmal komplizierter macht und auch das Monitoring, wie es da überhaupt ausschaut in den ganzen Gebieten.
Theresa, weil du jetzt schon von den verschiedenen Schutzgebieten erzählt hast, du warst ja erst unlängst in einem Naturschutzgebiet und hast ja angeschaut, wie es dort ausschaut.
Ja, das stimmt. Ich war an der Pilach, das ist ein Fluss in Niederösterreich, und genau gesagt war ich in der Neubacher Au. Also es ist eigentlich nur ein relativ kleiner Abschnitt von diesem Fluss, so ein paar Kilometer lang, der noch relativ naturbelassen ist und auch nie angegriffen wurde. Also da meandert der Fluss noch ziemlich schön vor sich hin. Ja, und es hat dort recht eindrucksvoll ausgeschaut, weil das mitten in einem Gebiet war, das auch vom Hochwasser ziemlich überschwemmt wurde. Und da sind die wirklich entwurzelte Baumstämme quer über dem Flussbett gelegen und dann haben sich irgendwie so einerseits Schotterbänke ganz aufgetürmt und auf der anderen Seite da wieder eine Bucht wurde wieder rausgegraben. Und ich war ja mit einem Hydrologen von der BOKU dort, der dort öfter arbeitet, und der war ganz aus dem Häuschen ganz begeistert, dass sich das schon wieder so verändert hat. Und das ist natürlich ein Zeichen gewesen dafür, dass es dort diese natürlichen Prozesse einfach noch stattfinden können. Ja, aber es ist eben nur ein kleiner Teil, der so ausschaut. Wir sind dann ein paar Kilometer flussabwärts gefahren zu dem Spielberger Wehr. Das war so ein, quasi wo der Fluss aufgestaut wurde, damit in einen kleinen Seitenarm noch Wasser wegfließen kann zu einem Kraftwerk, eben zu einem kleinen Wasserkraftwerk, das dort eben ein paar 200 Haushalte sind, versorgt. Und ja, der Hydrologe Florian Borgwart war das. Also der hätte eigentlich gern, dass dieses Wehr wegkommt, weil das eben total problematisch ist für die Fische, die da teilweise eben nicht draufkommen und dort eben zu ihren Laichplätzen kommen. So läuft es einfach bei ganz vielen Flüssen in Österreich. Also die Kraftwerke, so Hindernisse, die dann quasi verhindern, dass die Tiere wandern können und auch das Sediment weiterfließt, was ja auch total wichtig ist für die Biodiversität, damit die Arten sich dort entfalten können und so weiter. Das wird einfach dadurch verhindert.
Ja, da kommt ja noch dazu, also in Österreich gibt es da mehr als 1000 solcher Wehre, die eigentlich niemand braucht, ja, die auch gar nicht, zum Teil gar nicht genutzt werden oder nur für ganz kleinräumig, was man mittlerweile technisch ganz anders lösen könnte. Aber das führt auch, was du jetzt, Theresa, gesagt hast, die Nicht-Weiterschleppung des Sediments führte dazu, dass das vor der Wehranlage oder vor einer Staumauer, dass sich das aufstaut, die Sedimente und vor allem das Leichtkörnige. Und das sind die Räume, wo dann Methan auch entsteht. Und das geht irgendwann, das hat eine Universität in der Schweiz nachgewiesen, geht es in die Atmosphäre und das hat dann natürlich auch eine Auswirkung auf den Klimawandel, der dadurch angeheizt wird.
Voll interessant, habe ich nicht gewusst. Nur bei einem Satz habe ich ein bisschen gestutzt, weil du gemeint hast, diese Wehre, die braucht kein Mensch. Na, da würden dir wahrscheinlich manche widersprechen, weil sie ja auch, die ja auch zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, eben ein Kraftwerk dann speisen sozusagen. Aber da sagen ja viele, auch Naturschützer plädieren dafür, dass man eben schaut, welche überhaupt noch nützlich sind. Und eben gerade bei diesem einen, das sind 200 Haushalte, die da versorgt werden. So ein modernes Windkraftwerk versorgt irgendwie 3700 Haushalte. Also es geht schon wesentlich effizienter auch. Also ich glaube, es wird sich jeder verhüten, dass man sagt, jedes Kraftwerk soll wegkommen, weil das ist einfach ein großer Teil von unserem Stromverbrauch, gerade der Erneuerbaren. Aber einfach, also dass man eben schaut, welche sind überhaupt noch notwendig und also muss man neue noch bauen. Also da gibt es ja auch große Diskussionen.
Ja, ich möchte das auch aufgreifen, was der Milo gerade erzählt hat. Ich habe nämlich nicht in Zusammenhang mit Flüssen, sondern ganz allgemein darüber auch mit dem Biologen Franz Essel gesprochen.
Etwa ein Viertel, also wirklich ein sehr erheblicher Teil, der globalen Treibhausgasemissionen der Menschheit bisher stammen nicht aus der Verbrennung fossiler Energie, sondern aus der Zerstörung von Natur. Wenn Anbauflächen ausgeweitet werden, etwa Wälder gerodet werden, Wenn Torfböden, Feuchtgebiete entwässert werden und landwirtschaftlich genutzt werden, wenn unsachgemäß gedüngt wird und Methan freigesetzt wird, all das sind Prozesse, die aus einer Übernutzung der Natur stammen und die maßgeblich zum Treibhausgasemissionen beitragen und damit zum Klimawandel beitragen. Das heißt, beide Krisen lassen sich nur gemeinsam lösen und in sehr vielen Fällen ist Klimaschutz gleich Naturschutz, beziehungsweise Naturschutz trägt auch zur Klimaschutzpolitik bei.
Ja, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Themen in Sachen Biodiversität und Artenschutz in Österreich. Das war jetzt nur so ein Beispiel, aber wenn man auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen schaut, Äcker und Wiesen, wenn man in den Wald schaut, da gibt es einfach einen ganzen Haufen an Probleme, die wir, glaube ich, jetzt nicht alle besprechen können.
Aber nur versuchen wir nur eines darzustellen, weil das wirklich total eklatant ist und das ganz gegenläufig ist zu dem, wie die Natur auch wahrgenommen wird. Also
ja, Milo, das, was du da angesprochen hast, diese Diskrepanz zwischen einerseits dem Wert, der der Natur zugesprochen wird in der Gesellschaft und dann dem tatsächlichen Zustand der Natur, über den habe ich auch mit dem Biologen Franz Essel gesprochen.
In Österreich, und ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich einzigartig, gehört Natur, Landschaft, also das Bild Österreichs, die Alpen, die Berge, aber auch die Kulturlandschaft tatsächlich zur nationalen Identität. Und in vielen Fällen sehen wir uns als Umweltmusterland. Leider, und das ist tatsächlich bedauerlich, entsprechen die Zahlen aber nicht diesem Bild. Es ist ganz eindeutig, dass auch der Zustand unserer Natur in Österreich sehr unzufriedenstellend ist. Also wir erleben tatsächlich auch in Österreich einen dramatischen Verlust an Artenvielfalt, einen massiven Rückgang intakter Lebensräume, eine enorme Flächenversiegelung. Das sind mittlerweile auch Themen, die auch einer breiteren Öffentlichkeit bewusst sind und die auch zeigen, dass das Engagement und das Verständnis für mehr Natur sich bislang nicht in einer ausreichenden Politik für einen besseren Naturzustand niederschlägt.
Was ich da noch sagen wollte, ist, dass ich glaube auch sehr viel Wissen trotzdem einfach verloren geht dadurch, dass man einfach nicht mehr weiß, wie ein intakter Fluss oder ein intakter Wald überhaupt ausschauen sollte. Und das ist, glaube ich, schon auch die große Gefahr, dass das einfach, ja, dieses Bewusstsein dann auch gar nicht entstehen kann, weil man ja gar nicht weiß, wie es wirklich sein sollte. Also ich habe noch nicht viele solche Flussabschnitte gesehen, wie dort an der Pilach, muss ich sagen. Ich kann es jedem empfehlen. Aber nicht zu viel auf einmal, weil sonst wird wieder alles zerstört.
Also wir haben schon festgehalten oder festgestellt, dass eben bei den Schutzgebieten Österreich eigentlich noch viel Raum für Verbesserung hätte. Das ist allerdings auch ein Punkt, der in Österreichs Biodiversitätsstrategie drinnen steht, dass sich da die Effektivität in den Schutzgebieten sowie eigentlich der prozentuelle Anteil an so Kernschutzgebieten tatsächlich verbessert. Österreich hat so eine Biodiversitätsstrategie ausgearbeitet.
Dieser Prozess ist über 2 Jahre letztlich gegangen, ist im vorigen Jahr vorgelegt worden. Und das ist alles super, was da drin steht. Das hat aber nur einen kleinen Fehler. Es ist nicht mit einem Plan unterlegt und hinterlegt, wie man das jetzt angehen will, in welcher Priorisierung die Sachen umgesetzt werden und wer was zu tun hat. Und dass es so einen Plan gibt, ist ja nicht sehr wahrscheinlich, weil da wir wieder die Kompetenzen der neuen Bundesländer hätten. Es gibt kein Bundesrahmen-Naturschutzgesetz. Das geht wie Kraut und Rüben durcheinander. Und wäre rechtlich nur einzufangen mit einem Paragraph 15a, also von der Bundesverfassung, Vertrag zwischen den Ländern. Da braucht man viele Jahre Zeit, um so etwas zu regeln. Und das ist eigentlich chancenlos, ja.
Sehr optimistisch bist du unterwegs. Na, ich wollte nur noch dazu sagen, dass genau dieses Bundesrahmengesetz, was du angesprochen hast, auch vom österreichischen Biodiversitätsrat, das ist so ein Gremium von Experten und Wissenschaftlern, unter anderem ist da auch der Professor Essel beteiligt. Also die fordern das ja ganz vehement zusammen mit auch einer bundesweiten Koordinierungsstelle, dass das auch wirklich diese ganzen Bemühungen auch da irgendwer drauf schaut, dass das auch gemacht wird. Und sie fordern eine Biodiversitätsmilliarde. Weil es gibt ja jetzt so einen Biodiversitätsfonds, der ja schon begrüßt wurde, aber es gesagt wird, es braucht eigentlich noch viel mehr Geld.
Der ist beschlossen bis inklusive 2026. Und dann ist das große Fragezeichen, was weiter passiert.
Auch gerade in Bezug auf die Strategie, die ja Strategie 2030 heißt. Also die Dinge sollten in der nächsten Legislaturperiode passieren. Und was da ganz konkret dabei helfen könnte, auf politischer Ebene, hat mir Franz Essel verraten.
Erstens glaube ich, dass es politisch ganz notwendig ist, dass in der letzten Legislaturperiode wieder geschaffene, 20 Jahre lang gab es in Österreich kein eigenständiges Umweltministerium, dieses Umweltministerium auch als starkes Ministerium zu behalten, in einer zukünftigen Regierungskonstellation, wie immer sie sein wird. Es braucht einen Fürsprecher, eine Fürsprecherin als Minister oder Ministerin, die sich für diese Themen einsetzt und die auch diese Ressourcen hat. Das ist manchmal unangenehm, vielleicht für andere Ministerien, aber das ist notwendig, auch um Umwelt auch wirklich glaubwürdig auf nationaler Ebene in alle relevanten Entscheidungen, die starke Umweltauswirkungen haben, einfließen lassen zu können, in die Raumplanung, aber auch in die Landwirtschaftspolitik. Das ist daher ganz notwendig, denn Umweltpolitik wird nicht nur in Naturschutzgebieten geschrieben und in Naturschutzbudgets, sondern generell in der Landnutzung, in der Fläche und in der Energiepolitik und in anderen politischen Entscheidungen.
Ich meine, wir haben jetzt viel über Gesetze und Gremien, Politik geredet. Also man kann ja als Einzelperson jetzt nicht in großem Stil, aber durchaus auch was tun, um ein bisschen im eigenen Umfeld die Artenvielfalt zu fördern. Das fängt zum Beispiel damit an, dass man, wenn man einen Garten hat, den jetzt nicht 5 cm Rasen alles mäht mit dem Roboter, sondern auch mal ein paar Blumen stehen lässt. Dass man zum Beispiel auch Totholz liegen lässt. Also das ist quasi einfach Äste, die man schneidet, die Bäume, die umfallen. Und es ist ein ganz wichtiger Lebensraum auch für ganz viele Arten. Also zum Beispiel auch, wenn man einen Haufen an geschnittenen Ästen dann in einer Ecke im Garten liegen lässt, da finden dann alle möglichen Tiere drunter Schutz. Biologische Landwirtschaft ist auch ein Teil da, wo man einen Beitrag leisten kann, weil da wirklich das durchaus noch naturnaher passiert, die Nahrungsmittelproduktion.
Ja, und weil wir jetzt viel davon gesprochen haben, was alles zu tun ist und wie lange das eventuell brauchen könnte, bringe ich vielleicht noch eine positive Anekdote von Franz Essel mit. Der hat mir nämlich erzählt, dass eigentlich die Entstehungsgeschichte unserer Nationalparks so eine Erfolgsgeschichte ist. Also wir hatten ganz lange keine und jetzt haben wir 6, die alle sehr erfolgreich angenommen sind.
Die waren am Anfang häufig durchaus auch mit lokalen kritischen Stimmen in der Umsetzung versehen. Es gab Widerstände, Einschränkungen, die befürchtet wurden. Generell, was ist ein Nationalpark, was soll das bringen, kann ich da nicht mehr in den Wald gehen und ähnliches. Heute ist es so, dass alle Nationalparks auch regional sehr akzeptiert sind, dass sie auch als Identifikationsobjekt dienen. Wenn Sie heute in den Seewinkel fahren oder zum Nationalpark Kalkalpen in Oberösterreich oder in die Hohen Tauern, dann sehen Sie das Nationalpark als Werbeschild, als Werbeträger bei ganz vielen Betrieben. Im Tourismus, aber auch bei lokalen Produzenten. Das ist eine Marke geworden. Das dient der Identifikation. Und hier zeigt sich schon, und das ist der generelle Punkt, den ich damit machen möchte, gut umgesetzte, zum Beispiel Schutzgebiete oder umgesetzte Naturschutzpolitik wird akzeptiert, wenn sie Hand in Hand mit einer guten Begleitung und auch einer finanziellen Absicherung geht. Ich muss aber häufig am Anfang sehr gut erklären, wohin ich möchte, auch transparent dabei bleiben und diese Angebote auch gut kommunizieren.
Ja, weil er auch angesprochen hat, dass die Nationalparks durchaus auch aus Konflikten entstanden sind. Nationalpark Donauauen ist ja da auch ein ganz gutes Beispiel. Da kennt, glaube ich, jeder die Besetzungen der Auen. Das ist natürlich auch etwas, was man machen kann. Also ich werde jetzt nicht aufrufen für Proteste, aber prinzipiell ist jetzt die Ausübung seines eigenen politischen und demokratischen Rechts durchaus auch etwas, was man für den Naturschutz einsetzen kann.
Genau, und die gelindere Version von dem, was du vorschlägst, Theresa, ist ja, dass man sich zum Beispiel die einzelnen Parteien, die um Stimmen werben, anschaut und sich anschaut, was haben die denn in Sachen Artenschutz, Klimaschutz und so weiter vor und wie ernst ist es zu nehmen?
Ja, das wird sich ja, wir sind ja gerade in einer Phase der Regierungsbildung, wird sich dann noch herausstellen, was da zu erwarten ist in den nächsten Jahren.
Yes, 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 yes. Mut.
Ich habe jetzt zum Schluss noch einen Mutmacher mitgebracht, der auch von eigentlich sehr persönlichem Engagement erzählt. Also der Mutmacher ist auch gleichzeitig ein Filmtipp. Ich habe nämlich kürzlich die Dokumentation Wilding von David Allen im Kino angeschaut. Also die läuft aktuell noch im Kino. Es ist ein bisschen eine kuriose Geschichte. Also da geht es um ein Estate in UK, also das Knapp Estate, also so eine Art aristokratische Farm. Die Besitzer, also das Paar, dem das gehört, hat einfach so eine Art großes privates Renaturierungsprojekt auf diesen 1400 Hektar durchgeführt, indem sie einfach alte Arten auf diesem komplett degradierten, seit Jahrhunderten befarmten Boden ausgewildert hat. Also so alte Ponyarten, alte Rinderarten, alte Schweinearten. Also haben alle sich gedacht, was machen die da? Und Stück für Stück haben sich dann aber bedrohte Arten, also Singvögel oder Insekten, einfach dort angesiedelt. Also es hat tatsächlich funktioniert. Und es gab dann eben auch ein paar so Leuchtturmaktivitäten. Also Biber wurden da ausgewildert oder eben auch Störche, was wirklich für Großbritannien ganz besonders war, weil die dort seit 600 Jahren tatsächlich schon ausgestorben waren. Nur der Vollständigkeit halber, der Film war jetzt aus journalistischer Perspektive für mich ein bisschen unzulänglich, weil ganz viele Sachen waren nicht so gut erklärt, auch wie das Ganze bürokratisch funktioniert hat oder auch wie das genau abgelaufen ist. Aber es war wirklich ganz toll zum Anschauen, extrem tolle Tieraufnahmen und schöne Naturbilder. Yes, yes, yes.
Mir wurde der Film auch schon ans Herz gelegt. Wildes Land heißt er auf Deutsch, gell? Und ich möchte ihn mir unbedingt auch noch ansehen. Das ist ja immer wieder erstaunlich, wie sehr sich die Natur auch ihren Platz wieder zurücknimmt, wenn man ihr ein bisschen den Platz gibt. Das finde ich immer wieder schön zu sehen eigentlich, ja.
Also dieser Film, der ist sicher interessant. Was ich noch irgendwie ins Rennen schicken möchte, ist einfach ganz ein anderer Film, der vor Jahrzehnten gemacht worden ist. Koyaanisqatsi heißt er, mit einer hervorragenden Musik. Mhm. Das ist eineinhalb Stunden, wo überhaupt nicht gesprochen wird, sondern nur die Macht der Bilder auf einen wirkt. Und das sind allerdings keine wirklich schönen Bilder, weil das darstellt eigentlich die Zerstörung der Umwelt.
Bin gespannt.
Werde ich mir zu Gemüte führen.
Und ich glaube, den Namen von dem Film packen wir auch in die Shownotes, oder? Weil ich weiß jetzt auch gerade noch nicht genau, wie ich ihn finde.
Okay. So, mit diesen Tipps verabschieden wir uns für heute.
Ja, dann wünschen wir viel Spaß beim Filmschauen und wir sagen Ciao für heute. Links zu den Infos dieser Folge findet ihr natürlich in den Shownotes.
Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Noch mehr Klimageschichten findet ihr auf diepresse.com/klima. Dort gibt es Analysen, Meinungen und Reportagen zum Nachlesen.
Nicht nur zum Klima, sondern auch zum Naturschutz und zur Biodiversität natürlich.
So ist es. Bis zum nächsten Mal.